Verbrechen. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Krone Verbrechen. Die Chefkriminalreporterin der Kronenzeitung Martina Prewein ist wie immer hier. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Und ich bin Mischa Kronenfels, Chefredakteur von Krone Hit. Martina, heute hast du uns einen besonderen Fall mitgebracht, der vor allem viele Fragen offen lässt und besonders verstörend wirkt. Wir sind in Niederösterreich. Es ist der 21. September 2016, Martina. An diesem Tag greift Martina R. mehrmals zum Telefon, meldet ihre Kinder von der Volksschule ab, ihre drei, ruft in der Firma ihres Bruders an, sagt, dass er auch nicht kommen wird. Was macht sie da?
Der 21. November 2016, da ruft diese Frau in der Schule ihrer Kinder an, sie hat drei Kinder im Volksschulalter, meldet die alle von der Schule ab, meldet sich selbst von ihrem Job ab, sie hat in einem Baumarkt gearbeitet, ihr Bruder in einer Firma in Wien als IT-Techniker. Muss dazu sagen, also sie hat gelebt in Schildberg, das ist im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich, und sagt ihnen allen, ja, also es ist die Mutter gestorben, also ihre Mutter, und sie brauchen jetzt alle ein bisschen Zeit, die ganze Familie braucht Zeit, um diesen fürchterlichen Tod zu verkraften, und meldet jetzt eigentlich alle für die ganze Woche mal ab.
Man muss dazu sagen, diese große Familie lebt zusammen in einem Haus zu diesem Zeitpunkt in Schildberg. Die Martina R. mit ihren drei Volksschulkindern, mit ihrer Mutter und ihrem Bruder. Wie kommt es dazu, dass diese Konstellation zustande kommt?
Vielleicht muss man da ein bisschen zurückgehen in der Geschichte dieser Familie. Es war sehr, sehr schwer im Nachhinein dann noch irgendetwas, also wirklich ganz genau zu recherchieren. Also ich kann jetzt nur die Sachen sagen, die Fakt sind. Fakt ist also, ihre Mutter, das war die Mathilde D., mit ihren beiden Kindern, also mit der Martina und den um 6 Jahre älteren Sohn, gelebt hat zunächst in einem Bungalow in Kirchstetten. Da waren die zwei noch jugendlich, war nie ein Mann da, also sozusagen der Vater da von den beiden Kindern. Aber das alles hat gut geklappt dort, aber diese Familie war schon damals sehr, sehr zurückgezogen. Obwohl die dort Ewigkeiten gelebt haben, wussten die Nachbarn eigentlich nichts über diese Familie. Die haben dann weiter dort gelebt und Martina R. hat dann Kinder bekommen, also im Jahr 2006 einen Buben, im Jahr 2007 einen Buben und im Jahr 2009 ein Mädchen. Die Nachbarn wussten dann wieder nicht, die haben dann überhaupt nicht verstanden, woher kommen diese Kinder. Das kam dann erst später auf. Die Martina R. hat sehr wohl eine Beziehung gehabt. Diese Kinder waren alle von einem Mann, mit dem sie allerdings nie verheiratet war. Der war aus Wien. Und sie hat dann teilweise mit den Kindern bei ihm gewohnt und teilweise weiterhin bei ihrer Mutter und ihrem Bruder. Diese Beziehung, dieses nicht ganz mit dem Mann zusammen, weil es immer schon angeblich in dieser Beziehung gekriselt hat. Und halt in besseren Phasen hat man halt zusammengelebt, in schlechteren nicht. Wie auch immer, es war so, dass dieses Paar 2011 total getrennt hat, also überhaupt keinen Kontakt mehr hatte ab da miteinander und auch die Martina R. die Kinder von dem Vater ferngehalten hat. Das war dann wirklich so, also dann alle in diesem Bungalow in Kirchstetten mal gelebt haben, Großmutter, Mutter, drei Kinder und der Bruder. Da war auch wieder dieses Leben, diese Fortsetzung. Kinder haben auch offensichtlich die Verhaltensweisen ihrer Familie, die sie vorgelebt bekommen haben, angenommen. Die haben also zuerst im Kindergarten oder dann in der Schule nie etwas über sich erzählt daheim. Also es waren freundliche, liebe Kinder, aber es wurde ja nichts Persönliches erzählt. Der Mann und die Frau, die ja arbeiten gegangen sind, also die Geschwister, die waren beliebt bei ihren Kollegen. Allerdings haben sie sich nie mit jemandem privat getroffen oder sie haben überhaupt keine Freunde rundherum gehabt, auch nicht die Großmutter. Sie waren alle nach außen hin freundlich, aber man hat mit ihnen nicht irgendwie einen tieferen Kontakt gehabt. Jeder hat sich halt gedacht, na ja, die wollen halt nur für sich sein. Diese Familie hat ja auch nach außen hin also sehr angepasst, ganz unauffällig gelebt. Die sind am Sonntag in ein Wirtshaus essen gegangen oder so, ja, sie haben Spaziergänge gemacht, sind gemeinsam auf Urlaube geflogen. Dass der Mann auch nie eine Partnerin gehabt hat, dass niemand da den Drang gehabt hat, alleine zu leben. Aber irgendwann war das halt so akzeptiert.
Diese Familie hat auch mehr Platz gebraucht und hat sich dann nach einer größeren Bleibe umgeschaut und dann schließlich ein altes Wirtshausgebäude in Schildberg gefunden, in das sie dann eingezogen sind.
Die wollten halt unbedingt, dass da, was auch verständlich ist, dass da jeder irgendwie so sein eigenes Zimmer hat, vor allem die Kinder. da haben sie dann schon die ganze Zeit nach Liegenschaften umgesehen und haben dann irgendwann gefunden, eben ein aufgelassenes Gasthaus, wo eine Frühstückspension irgendwie dabei war. Und da war eben so wirklich für jeden ein eigenes Zimmer dabei mit Bad und Toilette. Für die Großmutter sozusagen sogar unten so eine kleine Wohnung. Und dann waren unten halt Wirtsräume und so, also das haben die halt auch gemeinsam verwendet. Und dort sind sie dann 2015 eingezogen. Also sie haben dieses Haus in Schildberg, das etwas abgelegen war, haben sie eben gekauft. Sie haben teilweise Erspartes gehabt, den Rest haben sie auf Kredit genommen.
Wie ist diese Familie in Schildberg aufgenommen worden, beziehungsweise ist die Familie dort aufgefallen oder haben sie dort genauso gelebt wie in dem Ort zuvor, dass sie irgendwie unterm Radar waren und eigentlich unauffällig waren?
Waren völlig unauffällig, ja. Wenn man bis heute fragt, sagen manche, ja, die waren sympathisch. Andere sagen wieder, die waren eher unsympathisch, weil sie abweisend waren. Aber jedenfalls waren sie in Wahrheit unauffällig. Man hat sie oft halt gemeinsam irgendwo gesehen. Sie sind auch gemeinsam, eben, wie ich zuerst gesagt habe, sind zum Beispiel oft nach Neulenkbach essen gefahren. Da haben sie so einen Stammchinesen gehabt. Da sind sie immer hingefahren zum Essen, waren dort sehr freundlich. Also es war jetzt nichts Großartiges.
Wir gehen noch einmal zurück ins Jahr 2016. Ende November tätigt Martina R., wie gesagt, einige Anrufe, um ihre Kinder und auch ihren Bruder abzumelden von der Arbeit bzw. von der Schule. Erst Anfang Dezember kommt einer Kollegin das Ganze sehr seltsam vor und hält Nachschau.
Die Mutter von der Martina R., die damals 59 Jahre alt war, wo sie eben jedem gesagt hat, dass sie gestorben ist, das hat auch jeder geglaubt, weil man im Umfeld wusste, dass diese Frau schon seit langem ziemlich krank war. Sie hatte schon zwei Herzinfarkte hinter sich, die hat sie aber trotzdem irgendwie noch überstanden. Allerdings ist dann im Oktober davor, also ein Monat davor, ist bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt worden und es war eigentlich vollkommen klar, dass sie das nicht überleben wird.
Es vergehen allerdings von diesem Anruf 10 Tage ungefähr. Schulen und Arbeitgeber denken sich, na gut, es ist natürlich traurig, wenn eine Großmutter stirbt, aber dass man so lange trauert und nicht mehr erscheint, ist auch seltsam. Und dann wird die Polizei eingeschaltet.
Dieser einen Bekannten von ihr, der ist es dann seltsam vorgekommen, dass das Handy nicht funktioniert, also dass sie nicht abhebt, weil irgendwann hätte sie mal abheben müssen. Und es war eben niemand mehr erreichbar, ja. Darum hat sie dann sich gedacht, na ja, also vielleicht geht's denen so schlecht, dann eigentlich die Polizei alarmiert und die Polizei hat dann in dem Haus nachgesehen und hat halt wirklich eine ganz fürchterliche Entdeckung gemacht.
Der Titel deiner Geschichte ist Die Frau, die in einer Nacht 5 Morde beging und somit haben wir das Mysterium auch gelöst, was passiert ist. Martina R. hat ihre komplette Familie ausgerottet. Auch wenn die Details vermutlich sehr, sehr grausam sind, aber kannst du uns durch diesen Tag, was man so rekonstruieren konnte, ein bisschen durchführen?
Also aufgrund gerichtsmedizinischer Untersuchungen ist man dann letztlich davon ausgegangen, weil man ja Todeszeitpunkte irgendwie feststellen kann, war es dann irgendwie so, dass man gedacht hat, dass die ganze Familie gestorben ist, bis auf die Martina R., die nicht. Aber die Mutter, der Bruder, die 3 Kinder in der Nacht vom 20. auf den 21. November. 2016. Das war dann auch deshalb noch möglich, weil es hat auch vieles eben darauf hingewiesen. Das hat einen Chinesen in Neulenkbach gegeben, wo die Familie immer hingegangen ist. Und der Bruder ist noch am frühen Abend des 20. November zu diesem Chinesen gefahren und hat dafür die ganze Familie eingekauft, das Essen. Und die dürften dann zu Hause eben gegessen haben. Das war sozusagen wie das letzte Abendmahl offensichtlich. Und da wurden noch Reste von diesem Essen in den Mägen gefunden. Dadurch hat man angenommen, dass das dann relativ rasch in der Nacht passiert sein muss. Faktum ist, dass diese Frau eine Pistole genommen hat. Die hat wiederum ihrer Mutter gehört, aber das war immer nur so zur Sicherheit, seit Ewigkeiten schon. Weil es wurde in ihrem Zimmer auch noch gefunden, eine Betriebsanleitung für diese Pistole. Dürfte sich knapp vorher erst damit auseinandergesetzt haben, wie so eine Pistole überhaupt zu bedienen ist. Und das dürfte irgendwann mitten in der Nacht passiert sein, dass sie da wirklich sozusagen von Zimmer zu Zimmer gegangen ist, ihre Kinder erschossen hat, ihren Bruder erschossen hat und dann ihre Mutter auch noch erschossen hat.
Sie dürfte das mit Polstern gemacht haben, so dass der Schall gedämpft wird, damit genau, die anderen das nicht hören. Was hat sie dann mit den insgesamt 5 Leichen gemacht?
Also sie hat diese Leichen mit Tuchenden zugedeckt, mit Decken. Letztendlich wurde ihre Leiche dann auch dort gefunden. Sie hatte sich auch erschossen und sie hat sich so erschossen, dass sie dann auf ihrer Mutter gelegen ist, dem Leichnam ihrer Mutter.
Das war allerdings nicht am gleichen Tag.
Das war nicht am gleichen Tag, nein.
Wann war das und was hat sie in dieser Zeit, in der sie ja offenbar neben den Leichen ihrer Familie gelebt hat, alles so getan?
Das war ja eben das total Erschütternde. Also sie hat noch über eine Woche weitergelebt neben den Leichen, ja. Hat da die Zimmer von ihren Kindern, also dort, wo die Leichen eben gelegen sind, versperrt und hat sich dann eingeloggt in eine Partnerschaftsbörse, kann eher sagen Seitensprungbörse, und hat dann dort Männer kennengelernt. Sie hat auch als Profil angegeben gehabt, alles nur aus dem Umkreis Bezirk St. Pölten, also alles, was nah ist, aber hat dann mehrere Männer dort in dem Haus empfangen und hatte dort mit ihnen Sex. Diese quasi Zeugen, die waren dann alle natürlich entsetzt darüber, überhaupt nichts davon mitbekommen, ja. Die hat jenen erzählt, dass sie in dem Haus mit ihrer ganzen Familie lebt und so getan, als würden die noch leben, und war sonst ganz gut aufgelegt.
Unglaublich, sich das vorzustellen, was da alles passiert ist. Aber an einem bestimmten Tag ist es passiert, dass sie sich selbst das Leben genommen hat.
Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch schon vorher mit eingeplant war, und warum sie dann da noch diese eine Woche oder wie sie das überhaupt geschafft hat, da noch weiterzuleben, im Wissen, dass sie ihre ganze Familie hingerichtet hat. Aber das sind so Rätsel, die werden immer bleiben, weil sie hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Es wurde als mögliches Motiv gesehen, weil sie eben sehr an ihrer Mutter gehangen hat und das nicht verkraftet hat. Aber sie hat ihre eigenen drei Kinder umgebracht und hat zu ihren Kindern ein engstes Verhältnis gehabt. Also es ist wirklich eine vollkommen rätselhafte Tat.
Ja, das ist etwas, was diesen Fall zu einem Ausnahmefall im Rahmen unseres Podcasts macht, dass dermaßen viele Fragezeichen offen bleiben und man keine Antworten auf die drängenden Fragen hat, die man natürlich hat, wenn man so eine Story hört. Fakt ist, insgesamt sind 6 Menschen tot, 6 tote Menschen in diesem Haus, und man weiß nicht, was der Beweggrund war. Diese Leben sind ausgelöscht.
Sie hat überhaupt die ganze Existenz dieser Familie umgebracht. Mhm. Da gab es auch 2 Familienhunde. Die hat sie auch umgebracht. Mhm. Sie hätte ja die Hunde zum Beispiel leben lassen können. Aber sie hat alles, was gelebt hat und innerhalb dieses Familienverbandes war, ausgelöscht.
Dieser Fall ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, um darüber zu reden, wie und warum Frauen morden, weil wir auf diesen Fall einfach keine Antworten haben. Der lässt uns ein bisschen ratlos zurück. Aber dennoch, du hast zum Thema, wenn Frauen morden, ausführliche Interviews mit Psychiaterinnen und vor allem mit der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit geführt. Sie hat die zuletzt in einem Interview gesagt, Frauen sind die klügeren Mörder. Martina, wie kommt sie zu diesem Befund?
Die Frau Dr. Rosmanit hat ja wahnsinnig viele Täterinnen schon untersucht, die ist seit Jahrzehnten bereits Gerichtspsychiaterin. Und was immer wieder auch aufgefallen ist, dass Frauen halt raffinierter vorgehen beim Morden. Dass Frauen meistens ihre Taten nicht so von einer Sekunde auf die andere, sondern sie wirklich planen, ja. Sie hat so erzählt, kann schon sein, dass eine Frau da so beim Kochen steht und diese Tat plant und das über lange Zeit hindurch. Was auch bei Frauen ist, man unterstellt zwar immer Frauen, dass sie weitaus mehr sprechen als Männer. In diesem Fall dürfte das aber gar nicht stimmen, ja, weil Frauen haben dann kein Bedürfnis, über so etwas zu reden oder wissen, dass sie sich verraten könnten, wenn sie allzu viel sprechen, also wenn was unentdeckt bleibt. Während Männer eigentlich ganz gerne losplaudern über so etwas. Frau Dr. Rosmanit vergleicht es auch damit, dass Seitensprünge von Männern eher auffliegen als Seitensprünge von Frauen. Weil Männer das relativ vielen Menschen erzählen mit einer Art Stolz, während eine Frau, wenn sie einen Seitensprung hat, das genau vielleicht zu ihrer besten Freundin, wenn überhaupt, erzählt. Und genauso ist es eben bei Mordtaten. Dadurch sind Mordtaten, die von Frauen durchgeführt werden, meistens ganz gut geplant. Es gibt auch die Vermutung, dass möglicherweise manche Taten ja überhaupt nicht als solche erkannt werden.
Damit möchtest du vermutlich sagen, dass die Zahl der Mörderinnen wahrscheinlich deutlich höher ist, als wir denken?
Das könnte sein. Man weiß ja überhaupt, dass es viele unentdeckte Morde gibt. Also wenn man dann so stichprobenartig doch mehr gerichtsmedizinische Untersuchungen machen lässt, ist man dann immer überrascht, dass dann doch als Unfälle getarnte Morde, ja, auffliegen. Und gerade bei Frauen dürfte diese Dunkelziffer wahrscheinlich höher sein.
Gibt es eigentlich andere Mordarten, die Frauen, sagen wir mal unter Anführungszeichen, bevorzugen?
Ja, natürlich, also mit Gift, ja, weil Frauen ja doch natürlich schwächer sind als Männer und ich meine, Schusswaffen haben sie auch nicht so leicht zur Verfügung, mit irgendwelchen Substanzen, die vielleicht auch nicht so leicht nachzuweisen sind. Oder bei diversen Unfällen, ja, also da gibt's auch schon diese Unfälle, wie zu einem Fall gab's wirklich einmal, ja, ein Mann hatte schon einen Herzinfarkt und da hat dann die Frau die Nachttischlampe präpariert gehabt, dass er einen Stromstoß bekommt, einen ordentlichen. Und dadurch hat er halt wieder einen Herzinfarkt bekommen. Und es war dann zunächst einmal so nur, dass halt zuerst der normale Arzt bei der Leichenbeschau gesagt hat, naja, jetzt hat er eh den Herzinfarkt gehabt, jetzt hat er leider nur einen gehabt und bei dem ist er halt gestorben.
Mhm. Was interessant ist, was du gesagt hast und was auch in diesem Interview steht, ist, dass Frauen schweigsamer sind und dadurch ihre Tat sozusagen besser verheimlichen können. In vielen Fällen, die wir ja auch schon in diesem Podcast besprochen haben, hast du davon erzählt, dass Männer ab und zu aus ihrer Deckung rauskommen, weil sie auch ein bisschen Anerkennung wollen und sie sich dadurch verraten. Das ist offenbar etwas, das einer weiblichen Mörderin fremd ist wahrscheinlich. Mhm.
Offensichtlich gehen sie wirklich planend davor. Also man kann ja nie alles über einen Kamm scheren, ja. Auch sehr interessant, Männer sind, das weiß man auch, aggressiver grundsätzlich als Frauen. Aber wenn zum Beispiel eine Frau ihren Mann ersticht in einem Streit, dann wird sie meist im Endeffekt wegen Totschlags verurteilt, weil sie sagt, ja, das war in einem Affekt und der hat sie immer schon so gequält. Wenn ein Mann seine Frau ersticht, kommt da seltener Totschlag raus, ja, sondern da kommt wirklich der Mord raus. Frauen reden in Verhören auch weniger und auch zu Mithäftlingen, weil Männer fangen, wenn sie dann in Untersuchungshaft sind, zu Mitgefangenen an zu reden über ihre Taten und dann über die wahren Motive, ja. Das tun Frauen überhaupt nicht, die bleiben bei ihrer Version.
Sehr interessant an diesem Interview, das du mit Sigrun Rossmann geführt hast, ist auch die Tatsache, dass Frauen vor und nach einem Mord mit dieser Tatsache, dass sie das getan haben, komplett anders umgehen als Männer. Was unterscheidet sie da?
Es ist auch im Nachhinein eine andere Handlung. Also erstens muss man sagen, dass Frauen beides seltener rückfällig werden, dann auch nach einer Haftentlassung. So gut wie überhaupt nicht, ja. Und Frauen können auch wirklich sehr vorzeitig sogar oft entlassen werden, weil die in der Haft das wirklich schaffen, sich zu ändern. Sie brechen sozusagen mit alten Dingen, die ihnen nicht gut getan haben. Da gehören auch Menschen dazu. Sie brechen mit alten Beziehungen, also wo sie gemerkt haben, ja, das hat mir alles nicht gut getan und fangen sich voll an, auf ein neues Leben zu konzentrieren. Nehmen auch sehr bereitwillig psychotherapeutische Therapien in Anspruch, die dann auf der Freiwilligkeit beruhen. Ja, das sind sogar sehr interessiert daran, diesen Weg weiterzuentwickeln. Sind auch sehr interessiert daran, in der Haft einer Arbeit nachzugehen und vielleicht sogar in einem neuen Beruf dort zu erlernen. Ja, gibt's ja auch in der Haftanstalt die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, einen neuen. Und was sehr interessant ist auch, dass sie zu einem Großteil schaffen, wieder Beziehungen mit Männern einzugehen. Das klingt jetzt ganz absurd, aber die machen das über Heiratsannoncen, ja, und lernen Männer von draußen kennen, wo sich wirklich dann schon Beziehungen ergeben und diese Männer auf sie warten und dann, wenn die rauskommen, mitunter sogar wirklich heiraten.
Frauen sind also nicht nur die klügeren Mörder, wie Sigrun Rossmann, die Psychiaterin sagt, sondern schaffen es auch besser, den Reset-Knopf zu drücken und ein neues Leben zu starten, tatsächlich nicht mehr rückfällig zu werden.
Ja.
Martina, vielen Dank. In 3 Wochen kommt eine neue Ausgabe von Krone Verbrechen. Bis dahin gerne auch den Newsletter von Krone Verbrechen abonnieren auf krone.at, den du jede Woche neu schreibst, Martina.
Genau. Vielen Dank, lieber Mischa.
Vielen Dank.
Krone Verbrechen, der Podcast.